Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss und Dr. Burak Yildirim.
Also ich kann sicher sagen, dass kurz vorm Wochenende gibt es eins, was mich nicht so richtig betrifft, wenn ich mit Burak Yildirim zusammen bin. Das ist Bindungsangst. Da treffe ich immer ganz gerne auf ihn und binde mich ganz gerne für dieses Stündchen jede Woche an ihn. Und das macht mir keine Angst, das macht mir große Freude. Hallo erstmal.
Ja, vielen Dank. Das war wunderbar. Geht mir genauso. Vielen Dank.
Guck mal, dann müssen wir diese Art von menschlicher Nähe nicht sabotieren, wenn es ernst wird in dieser Stunde, sondern wir können es genießen. Das können nicht alle.
Das können nicht alle.
Und darüber wollen wir heute sprechen und wollen auch ein bisschen darüber sprechen, was ist denn eigentlich los mit diesem plötzlichen Rückzug, wenn man sich irgendwie gefunden hat und plötzlich merkt man, boah, die eine Seite macht aber auch ganz schön den Abflug und ghostet einen gar. Was ist denn da eigentlich jetzt passiert? Und was macht denn das überhaupt mit unserer mentalen Gesundheit sowieso, aber warum kommt das überhaupt zustande? Bin sehr gespannt, ob du da auch persönlich mal Erfahrungen mitgemacht hast mit solchen Menschen und wie man gut damit umgehen kann. Aber ich glaube, legendär, die Frage der Woche ist die Frage nach deinem Mental Health Moment der Woche.
Nachdem wir ja in der letzten Woche so ein bisschen ausgeholt haben beim Mental Health Moment der Woche, habe ich mir gedacht, jetzt aber mal kurz und knackig. Geht auch tatsächlich, war auch so. Passt natürlich leider auch ein bisschen in die Zeit und auch in die Themen, die wir beim letzten Mal ein bisschen hatten. Ist ein Zitat gewesen von einem ägyptischen Schriftsteller namens Naguib Mahfouz. Der hat ein schönes Zitat schönen Satz gesagt über das Thema Angst. Deshalb passt das auch wunderbar in das in unsere heutige Folge, nämlich Angst verhindert nicht den Tod, Angst verhindert das Leben. Und den Satz fand ich so an sich erstmal wunderbar, weil ich glaube, da kann jeder was mit anfangen und irgendwo erreicht es auch jeden. Dann habe ich mich, weil ich den Schriftsteller so nicht kannte vom Namen her, habe ich mich ein bisschen mit dem Hintergrund beschäftigt. Und wenn man das dann so ein bisschen getan hat, also erstmal grundsätzlich war er im arabischsprachigen Raum wohl einer der bekanntesten Schriftsteller, weil er 1988 als erster arabischsprachiger Autor den Literaturnobelpreis bekommen hat, hat er aber politisch einen etwas schwierigen Stand in bestimmten Regionen dieser Erde und musste sich auch zu dem ein oder anderen Attentat oder Attentatsversuch entledigen. Mhm. Deshalb, wenn man so ein bisschen den Kontext der Person jetzt rein aus den Medien heraus und dann diesen Satz nochmal nacharbeiten lässt oder nachwirken lässt, dass Angst nicht den Tod verhindert, sondern das Leben, dann hat das so ein bisschen Tiefgang. Wie gesagt, aber direkt der Satz an sich ohne diesen Tiefgang im Nachgang hat mich schon die Woche ganz gut gecatcht.
Ganz schön, weil es so indirekt auch ein bisschen mit unserem Thema heute zu tun hat. Ne? Also sprich, ja. Angst als Treiber immer sowieso per se schwierig und ich finde den Satz deshalb auch so besonders gut, den muss ich mir auf jeden Fall nachher nochmal aufschreiben, weil ich glaube einfach wirklich, das erlebe ich im Alltag so oft, hat bestimmt auch was klar mit meinem Job zu tun, aber das wird dich auch immer mal wieder flankieren, auch im Alltag und danke dir, dass du da nochmal den Finger in die sogenannte Wunde reingelegt hast.
Ja, gerne. Ich hoffe, du hattest diese Woche keine Angst.
Nee, ich hatte keine Angst. Ich hatte einfach nur das Moment oder den Mental Health Moment der Woche, dass ich mich jemandem anvertraut habe aus schlechtem Gewissen und wusste aber, dass es vielleicht nicht richtig gut ist, sich anzuvertrauen, weil ich irgendwie ein Bauchgefühl hatte, dass das nicht gut sein wird, deshalb, weil die andere Seite damit nicht richtig gut umgehen kann. Und ich habe es aber trotzdem gemacht, aus diversen Gründen, unter anderem auch, um jemanden Gefallen zu tun. Und dann ist das sowieso schon schwierig, wenn man das nicht mit aus vollem Herzen raustut, sondern wenn man jemandem einen Gefallen tun möchte. Ich habe das dann gemacht und ich habe mich da sehr drauf eingelassen, auf eine Diskussion, und in der es am Ende des Tages um Freundschaft ging. Um festzustellen, dass ich das jemandem erzähle, der 0,0% Empathie in sich trägt. Und das bis zu diesem Zeitpunkt unfassbar gut verbergen konnte, dass er das nicht hat. Also suggeriert hat, er hat da jede Menge von. In Wahrheit aber, wenn es drauf ankommt, bewiesen hat, dass er nichts davon hat. Einfach nichts davon hat. Und das hat mich wirklich nachhaltig total geschockt. Also du öffnest dich und du erzählst jemandem sehr viel und über dein Innerstes, und da bringt es jemand fertig aus Groll, und da sind wir wieder beim Thema Neid übrigens, dass der da eine große Rolle gespielt hat. Hashtag letzte Folge, Hashtag jetzt weiß ich die Tür, wie ich da rausgehen muss. Wo eben der Faktor Neid ein großer Treiber war, und du bist wirklich einfach nur fassungslos, dass das möglich ist. Also, dass du jemandem wirklich so vertraut hast oder dich anvertraut hast, und auf der Gegenseite ist, wenn es hochkommt, Ignoranz. Ein erschreckendes Momentum, was mir dann aber auch wieder gezeigt hat, Mikey, verlass dich auf dein Bauchgefühl und lass dir da nicht reinlabern und mach nichts aus Vernunftsgründen, obwohl dein Bauchgefühl schreit, tu es nicht. Das ist wirklich die Lehre daraus. Es sind am Ende des Tages, das Gespräch hat 2 Stunden gekostet, einfach wirklich vergeudete Zeit. Und die Gedanken davor und danach, das sind bestimmt auch nochmal, weiß ich nicht, keine Ahnung, auch wieder 8, 10, 12, 20 Stunden, keine Ahnung, wie da draufgegangen sind. Also in der Zeit hätte ich wirklich tolle andere Sachen machen können, anstatt mich mit so einer Kacke zu belasten. Und das ist wirklich einmal mehr das Learning. Verlass dich doch auf das, was du denkst. Verlass dich doch auf das, was du spürst. Und das ist so oft, so, so oft richtig gewesen. Und in dieser entscheidenden Situation hörst du auf jemand anderes und es geht genau in die Krütze. Das Learning ist auf jeden Fall da. Sagen wir es mal so.
Man lernt halt nie aus. Nee. Auch in Beziehungen.
Nee, aber das wirklich, Neid ist wirklich ein großer Faktor, ja? Also, total. Das ist wirklich, du hast es das letzte Mal ja auch gesagt, es ist so giftig, nur der Faktor Neid. Es ist so giftig, weil du dich so damit belastest, weil du das so mit dir rumträgst, weil das so subtil ist. Und das ploppte in diesem 2-Stunden-Gespräch auch so brutal auf, wo ich gedacht habe, ich bin fassungslos. Ich höre da tatsächlich wirklich die ganze Batterie von Neid und von Dämlichkeit und von Dummheit. Also es ist schon, Dummheit ist übrigens auch so ein Faktor. Dummheit ist etwas, was eigentlich mindestens genauso behandlungsfähig sein muss wie alles andere.
Ja, aber aber Dummheit ist schwer greifbar, vor allen Dingen für die, die es betrifft. Aber Neid ist greifbar. Also, weil die Leute formulieren das auch so. Also ich glaube, wir müssen mal eine Folge über Neid und Missgunst machen. Das ist total geil. Das ist ein total geiles Thema. Mhm. Was ich nochmal kurz sagen möchte, ist, die Leute formulieren das 1:1 so. Sie sagen, oh, da bin ich aber neidisch. Oh, da bin ich aber neidisch auf deine Frisur. Oder, oh, Das ist aber toll, dass ihr aber da in den Urlaub fahrt, aber da bin ich schon neidisch. Ich bin total neidisch gewesen auf eure Fotos. Aber kaum jemand sagt, Alter, ich bin schon dumm. Ich bin schon ein blöder Ochse. Ne? Warum? Weil Dummheit wird nicht so wahrgenommen, aber Neid ist sehr offensichtlich. Deshalb sagte ich ja auch beim letzten Mal, ich kann es jetzt auch wieder nur sagen, ich krieg Gänsehaut bei dem Thema. Das ist so, wenn du dich einmal damit selbst infiziert hast, das ist unglaublich. Das ist eine unglaubliche Erkrankung.
Ja.
Ich glaube, wir machen da mal eine Nummer draus. Mal sehen. Aber wir haben ja, das Schöne ist ja sprudelt voller Themen. Wir haben so viele Themen noch. Obwohl wir schon fast 150 Folgen oder was? Haben wir schon am Tableau.
Ja, unglaublich. Das nimmt kein Ende. Aber es ist auch eben, ja, stimmt. Aber vielleicht habe ich mich mit dem dummen Syndrom auch noch irgendwie, also mit dem dummen Virus auch noch infiziert. Also, das ist deutlich besser. Lass uns doch über Beziehungsangst reden. Und ich will es mal so sagen. Es gibt sowas Medizinisches. Also einen medizinischen Teil der Beziehungsangst. Beziehungsweise nicht medizinisch, sondern um es etwas präziser zu machen, noch ein neurobiologisches Momentum.
Oh, ich lerne wieder was dazu. Trommelwirbel.
Ja, du, ich auch. Wenn man sich vorbereitet auf solche Episoden wie mit dir heute, dann ja.
Banger.
Also solche Banger, genau. Also neurobiologisch kann man ist ungefähr so beschreiben, das limbische System reagiert schneller als der Verstand. Nähe kann Angst auslösen, noch bevor Worte verfügbar sind. Bindungsangst ist deshalb kein Mangel an Einsicht, sondern ein Thema von Regulation. Und genau deshalb ist die Arbeit mit dem Nervensystem in einer zum Beispiel Therapie so wesentlich. Was sagt uns das? Es sagt uns einfach, dass wir, wenn es um Angst geht, funktioniert unser Hirn gedanklich viel, viel langsamer als das, was emotional bei uns los ist. Und das ist genau das, was es so schwer macht, mit Menschen umzugehen, die unter Beziehungsangst leiden, weil die emotional so schnell sind, dass selbst wenn du gecheckt hast, ach, das ist doch jemand mit Beziehungsangst, der längst über alle Berge. Den erreichst du nicht mehr. Also selbst wenn der physisch noch da ist, das ist ein bisschen spooky, finde ich, aber selbst wenn der physisch noch da ist, ist der psychisch schon weg. Und vielleicht viel, viel früher, als dein Verstand sagt, ach guck mal, da ist doch Beziehungsangst am Start. Fängst du nicht mehr ein, weil der Vorsprung, wo sich jemand emotional so weit entfernt hat, längst riesengroß geworden ist. Aber bevor ich da jetzt irgendwie neurobiologisch einsteige, was ich ja schon bin.
Aber einer muss es. Ich kann es nicht. Ich kann diesen ganzen medizinisch-wissenschaftlichen Kram, den kann ich nicht. Deshalb bin ich auch froh, dass du das machst.
Siehst du, für so einen Knochenbrecher wie dich ist das halt dann einfach schwierig. Also vielleicht aber mal einen Schritt zurück. Gibt es einen Case, wo du sagst, boah, da hat mir Beziehungsangst in irgendeiner Form, aber wirklich hat mich ganz schön fertig gemacht?
Nicht im Sinne einer Liebesbeziehung, aber geschäftliche Beziehungen jede Menge. Weil ich würde es natürlich schon ein bisschen, also etwas weiter weben wollen, ne? Also dass man nicht nur rein auf der Ebene ist, Bindungsangst im Bezug zu Liebesbeziehungen oder freundschaftliche Beziehungen, die können ja auch innig sein, ohne dass man sich jetzt verlieben muss, sondern ich finde, Bindungsangst ist auch partnerschaftlich im Sinne zum Beispiel einer geschäftlichen Bindung oder Verbindung. Und da habe ich schon das ein oder andere Mal erlebt, vor allen Dingen, und das kann man ja auch auf die Liebesbeziehungen beziehen, dass man eigentlich wie so ein Paradoxon hatte, also dass man das Gefühl hatte, die Verbindung wird immer tiefer, wird immer inniger, es fühlt sich alles richtig an, man hat die logischen Themen und auch teilweise Probleme alle besprochen und aus der Welt geräumt. Die emotionalen Dinge überwiegen zwar, egal ob im Liebesbereich oder im Geschäftlichen, dass man sich einfach wohlfühlt und sagt, das ist genau der richtige Weg, das ist der Schritt, den wir jetzt gehen müssen. Und auf einmal zieht sich der Partner, und da kann man alles davor setzen, Geschäftspartner, Ehepartner, Liebespartner, Tennispartner, was auch immer, zieht sich auf einmal dann plötzlich zurück oder provoziert sogar eine Auseinandersetzung. Und ja. Damit als, das muss man ja so ein bisschen überlegen, es gibt ja einmal die Abteilung der Bindungsängstlichen und dann gibt es die Abteilung derjenigen, die das ausbaden müssen. Also ich nenne es mal in dem Fall der Partner. Und da ist auch, wie gesagt, egal, was man vor Partner setzt. Und ich glaube, diese Gefühlswelt, die auf der einen Seite für die Bindungsangst haben, vielleicht so eine Art Schutzmechanismus ist, aber ist natürlich für die dann von der Bindungsangst betroffen sind, als Partner eben, natürlich emotional auch, wie das Gefühl einer, ich sag mal, Sabotage. Und das ist sicherlich in beiden Welten dann, wenn es dann nur auf emotionaler Ebene läuft, ein ganz schwieriges Unterfangen, da einmal rauszukommen und vor allen Dingen auch noch die Basis zu schaffen, das Ganze wieder eventuell zu drehen und aus jemandem, der bindungsängstlich ist, jemanden zu formen, der sich binden möchte de facto.
Ich fände es interessant, dass du mal so ein bisschen gekratzt hast an deinen geschäftlichen Beziehungen teilweise und so diesem starken Agreement. Ich glaube, dass natürlich beides irgendwie auch wichtig ist und auch weil beides eine gewisse Qualität hat. In der Liebesbeziehung ist Bindungsangst natürlich total toxisch, aber ich finde im Geschäftsbereich logischerweise auch, weil das natürlich genauso wie in der Liebesbeziehung auch was mit Vertrauen zu tun hat, dass man sich auf jemanden einlässt. Da geht's teilweise ja auch um was. Also ich denke, du und ich, wir kennen uns da ein wenig aus und wir haben auch schon in verschiedenen, wir mussten uns beide ja auch schon ein Stück weit auch verabschieden von Geschäftsmodellen, sage ich mal so. Ob da jetzt jedes Mal Beziehungsangst im Mittelpunkt stand, weiß ich nicht. Aber da kommen dann bestimmt auch wieder so Faktoren wieder. Da kommen wir dann wieder zum Thema Neid. So weiter, ne? Was da dann irgendwie auch eine Rolle spielt und dann wird aus Neid auch schnell dann irgendwie auch Hass. Also das ist uns alles nicht fremd. Ich denke aber auch, dass eben in der Beziehungsangst jede Menge drinsteckt. Also von diesen Teilaspekten drinsteckt. Und es ist unheimlich schwer, das zu erkennen und aber auch diese Teilaspekte dann auch noch einzuordnen, um dann für sich irgendwann auch zu einer Konsequenz zu kommen. Ich glaube, das ist so unfassbar wichtig, dass man sich nicht zu lange dran aufhält an Menschen, die Beziehungsangst haben, sondern dass man sie sehr schnell identifiziert und dann aber auch schnell Entscheidungen trifft, weil ich glaube, dass je länger man sich damit beschäftigt und sich da reinziehen lässt in den Strudel der Beziehungsangst, desto schwieriger wird es dann irgendwann den Schlussstrich zu ziehen. Und ich weiß immer nicht so richtig die Auslöser von Beziehungsangst. Und das ist eben das Krasse. Die sind eben so super vielfältig. Also wenn du jetzt von der Beziehungsangst in Sachen Beziehung redest, da gibt's ja wirklich aberwitzige Geschichten, warum Menschen Beziehungsangst haben. Weil einfach vieles eben, was wir ja auch kennen und worüber wir immer wieder sprechen hier im Podcast, liegt ja in unserer Vergangenheit, liegt in unserer Kindheit, liegt in unserer Erziehung und. Wenn wir wissen, dass 50% der Ehen geschieden werden, dann ist für mich relativ logisch, dass wir ganze Generationen auch aufladen mit Beziehungsangst, weil natürlich logischerweise jedes Scheidungskind einen mitkriegt in irgendeiner Form. Ist ja gar nicht auszuschließen. Heißt nicht, dass alle Beziehungen, die zusammenbleiben, viel besser sind manchmal. Also manchmal denkt man sich dann auch noch, vielleicht besser, ihr trennt euch, aber das steht uns jetzt hier an der Stelle nicht zu. Ich denke, wichtig ist aber zu wissen, dass das meistens alles eine ganz, ganz lange Historie hat. Beziehungsangst ist ja nicht etwas, was plötzlich erscheint, sondern da ist einfach auch Vertrauen missbraucht worden. Da ist ein emotionaler Missbrauch irgendwo auch unterwegs. Und ich habe mal irgendwann den Satz geäußert, der hart gewesen sein mag, aber ich halte ihn immer noch für richtig. Das war nämlich als sowas in der Beziehung passiert ist. Da habe ich dann gesagt, es tut mir leid, ich mache das jetzt schon eine ganze Zeit lang mit, aber ich bin nicht dein Therapeut. Ich bin dein Beziehungspartner, aber ich bin nicht dein Therapeut und ich möchte es auch gar nicht sein, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wenn der eine in der Beziehung der Therapeut des anderen ist, das geht gnadenlos daneben. Das kannst du nicht leisten. Vor allen Dingen, weil wir nicht vom Fach sind. Und ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist, das frühzeitig zu erkennen und sich da auch entsprechend zu schützen. Und das bedeutet nicht empathisch zu sein. Oder? Wie siehst du es?
Nee, richtig. Das bedeutet nicht empathisch zu sein. Genau. Und ich glaube, was natürlich dann eine unheimliche Verstärkung ist, weil wir kennen das Yin und Yang-Prinzip und so weiter, und dass man, oder auch den Satz, Gegensätze ziehen sich an. Und die Problematik ist natürlich auch häufig, dass es ja neben denen, die Bindungsangst haben, auch die gibt, die Verlustangst haben im Rahmen einer Beziehung. Das heißt, wenn die aufeinandertreffen, weil Gegensätze sich ja anziehen, dann beginnt natürlich wie ein Teufelskreis, eine Dynamik, die unheimlich schwierig dann auch zu durchbrechen ist, außer natürlich mit einer Trennung, weil letztendlich führt das dazu natürlich, dass am Anfang alles Friede, Freude, Eierbär, wenn man sich kennenlernt auf einmal wird dann dem einen, der Bindungsangst hat, die Nähe etwas zu viel. Ne? Die Person zieht sich dann zurück, weil letztendlich, wenn die Angst getriggert wird, egal in welche Richtung, ob Bindungsangst oder Verlustangst, dann kommen wir wieder zu dem limbischen System unter anderem. Ne? Das heißt, das Unterbewusstsein fängt an, Werkzeuge herauszuholen aus der Werkzeugkiste, um eben auf der einen Seite Distanz zu schaffen und auf der anderen Seite aber zu klammern. Und das ist natürlich ein so giftiger Cocktail, den natürlich jeder für sich immer kurz mal anschlürft, und aber beide bekommen Angst. Und deshalb ist es natürlich auch so, dass man letztendlich, wenn man merkt, also es muss ja nicht dieses Prinzip sein, was ich gerade gewählt habe, weil das ist ja wirklich sehr konträr, sondern wie du schon gesagt hast, in dem Moment, wo jemand meint, wir haben hier eine Therapeut und nennen es mal Therapeut und Patient-Situation, dass man sich da letztendlich völlig richtig eigentlich zurückziehen muss und rausziehen muss und sagen muss, nee, pass auf, das kann ich und will ich auch gar nicht bespielen. Und da muss man nicht Verlustängste haben, um diese Position einzunehmen. Aber du hast natürlich von vorhin auch über Themen gesprochen, die natürlich sehr, sehr wichtig sind, weil vieles, was sich im Unterbewusstsein und auch die Werkzeuge, die das Unterbewusstsein am Ende des Tages dann ergreift, natürlich aus unserer Erfahrung und teilweise auch aus unserer Vergangenheit her resultieren. Und letztendlich natürlich auch so ein bisschen bei denen, die Verlustangst haben, die natürlich sowieso Angst auch vor Verletzung haben, aber auch die, die Bindungsangst haben, haben natürlich Angst vor Verletzung, wenn in der Vergangenheit dann tatsächlich auch mal, wenn man enttäuscht wurde. Und dann ist es natürlich so, dass man sagt, okay, ich fühle mich dieser Person nahe, aber am besten lasse ich die nicht zu nah ran, weil das ist schon mal nach hinten losgegangen. Und deshalb beraubt man sich natürlich auch immer wieder ja möglicher neuer Beziehungen oder Erfahrungen. Ne, das muss ja dann keine Beziehung sein, wo man zu den anderen 50% gehört, nämlich die, die sich nicht trennen oder nicht scheiden lassen und tatsächlich bis in alle Ewigkeit zusammen sind. Und deshalb dieses Gefühl, auf der einen Seite, ich fühle mich wohl, und auf der anderen Seite aber sich überfordert zu fühlen, ich glaube, das ist schon schwierig.
Ja, und zumal es gibt ja viele irgendwie auch Therapeuten, und ich habe mich jetzt im Vorfeld der Folge mal so ein bisschen schlau gemacht und bei denen das ein oder andere Telefonat geführt. Die sagen, Bindungsangst hat vor allen Dingen etwas mit Missbrauch von Nähe zu tun. Und das ist natürlich dann irgendwie auch so ein bisschen mein Thema, auch wenn es um nicht nur Bindungsangst.
Oh, Entschuldigung.
Gesundheit. Verzeihung, das ist aber jetzt irgendwie, das hat mich jetzt überfallen. Ich spreche über Nähe und naja. Also.
Vielleicht hast du Allergie gegen Nähe.
Dann vielleicht habe ich Bindungsangst oder ja. Bindungsallergie. Genau. Muss ich drüber nachdenken. Also. Nein, also wenn man Arbeitgeber ist, darauf wollte ich ein bisschen hinaus, dann hat man am Ende des Tages auch immer mal wieder Menschen mit Bindungsangst.
Ja.
Wenn man ein paar Tage älter ist, dann hat man bestimmt den einen oder anderen auch erlebt mit dem Thema Bindungsangst. Und ich sage immer, wenn da was kaputt gegangen ist, du heilst Nähe ja nicht durch Intensität, sondern du heilst sie nur durch Verlässlichkeit. Und ich bin immer fest davon überzeugt, dass, und das ist tatsächlich einfach auch in der Lehre dann, wenn man da so ein bisschen eintaucht bei Psychologen, ein ganz entscheidender Faktor, wenn sie Menschen mit Bindungsangst behandeln, dann reden sie von emotionaler Sicherheit, die erstmal wieder entstehen muss. Fühlt sich jemand emotional sicher, dann kommt er gar nicht erst so in diesen Prozess der Bindungsangst. Aber wie entsteht die emotionale Sicherheit? Da gibt es dann wiederum relativ viel Einigkeit. Meine Kurzrecherche in den Telefonaten hat nämlich Folgendes gezeigt, beziehungsweise da konnte ich Folgendes zusammentragen. Punkt 1, einstimmiges Tempo. Das bedeutet irgendwie, beide brauchen ein ähnliches Tempo. Wenn der eine vorausgaloppiert und der andere weiter hinterherhängt, wirst du keine Stimmigkeit erreichen. Klare, ruhige Reaktionen bedeutet, dass wenn du es mit jemandem zu tun hast, mit Bindungsangst, macht es keinen Sinn, dann noch auf den Lappen zu hauen, sondern in der Tat auch ein Stück weit Empathie zu zeigen und zu sagen, ich gebe dir Raum dafür, für diese Angst und auch mit der nötigen Ruhe. Und da kommt gleich der nächste Punkt, Respekt vor Autonomie. Das bedeutet auch ein wichtiger Punkt, den ich hundertprozentig unterschreibe, lass Menschen so, wie sie sind und versuche sie nicht in die Enge zu treiben, versuche nicht ihnen etwas überzustülpen, was sie nicht sind. Lass ihnen ihre Autonomie, weil auch das gibt Sicherheit oder emotionale Sicherheit. Ich kann da bleiben, wo ich bin. Ich muss mich nicht irgendwie anpassen oder ich muss meinen Charakter nicht ändern, damit ich mit diesen Menschen zusammenbleiben kann. Und die Fähigkeit, und das ist der letzte Tipp gewesen, die Fähigkeit, sich selbst zu regulieren. Ganz spannender Punkt. Nämlich, was dahinter steckt, ist wirklich Ventile zu finden, Katalysatoren zu finden, um den Überblick zu behalten, um eben auch mit so einer Person, die Bindungsangst hat, klar zu machen, ich bin relativ klar. Ich bin emotional relativ sicher. Du kannst dich aber auch entscheiden, was ganz anderes zu machen. Aber ich fand das sehr, sehr interessant, dass der Faktor emotionale Sicherheit ein ganz großer ist, weil wenn Menschen sich sicher sind, werden sie wahrscheinlich nicht unbedingt weglaufen wollen. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend.
Erstmal wunderbar, dass du das so zusammengetragen hast. So ein bisschen fast schon als Shortlist. Da kann man sich rausschreien. Wunderbar.
Yeah.
Und dann gibt es aber natürlich noch so ein paar Themen, wo es halt auch schwer ist, aber auch Sicherheit zu vermitteln. Weil, also ich sag mal, bin ja überhaupt das Thema Angst ist ja auch, was ist denn real an den Dingen, vor denen wir Angst haben? Das ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Wir hatten ja auch eine wunderbare Angstfolge schon mal gemacht im Allgemeinen. Aber streng genommen ist natürlich Angst und auch Thema Bindungsangst eigentlich ein alter Hut, ne? Oder ein altes Programm, was heute auch im Zeitalter der wirklich vielen Möglichkeiten, die wir haben, sowohl sportlicher Natur, arbeitstechnischer Natur, hobbymäßiger Natur, medialer Natur, wie wir auch in der letzten Folge thematisiert haben, Möglichkeiten haben. Und daher ist dieses alte Programm heutzutage nicht mehr nötig. Ne? Also auch diese Themen, das taucht ja in der Recherche wirklich so gut wie ganz, ganz klassisch auf. Angst vor Freiheitsverlust im Rahmen einer Beziehung. Dass Nähe mit Einengung gleichgesetzt wird oder Betroffene das Gefühl haben, ihre Identität oder Autonomie aufgeben zu müssen und so weiter und so fort. Das ist, also ich sage das mal etwas bewusst, jetzt werden natürlich einige sofort rigoros aufstehen und was erzählt der denn da, der ist doch nur Orthopäde, was erzählt der überhaupt zum Thema Angst und Bindungsangst? Aber das ist alles Kokolores eigentlich, ne? Weil letztendlich, und das kann man auch immer wieder sehr schön belegen mit Fakten, mit Echtzeitdaten, die mittlerweile auch die meisten mit sich herumschleppen und mit sich herumtragen über diese Tracker und Ringe und Uhren, die man so trägt. Letztendlich muss man sich so ein bisschen immer die Frage stellen, wenn man das Gefühl hat, der Partner engt mich ein und raubt mir meinen Freiraum oder was auch immer, wie viel Zeit man de facto, und man kann es in der kleinen Einheit machen, nämlich pro Tag, und das Ganze auf pro Woche oder pro Monat oder pro Jahr skalieren. Wie beispielsweise mit der täglichen oder wöchentlichen Durchschnitts-Screenzeit, also sprich Bildschirmzeit. Dass man mal trackt, wie viel Zeit man de facto mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin verbringt. Einfach mal zum Beispiel diesen schwarzen Ring, den da mittlerweile viele tragen, oder eine Smartwatch oder was. Einfach mal durchgehen den Tag und dann mal aufschreiben, wie viel Zeit habe ich heute mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin verbracht. Und man wird nicht nur erstaunt sein, sondern meiner Meinung nach wird man sich erschrecken, wie viel gemeinsame Zeit das eigentlich ist. Pro Tag, pro Woche, pro Monat, pro Jahr. Weil ich habe das in einem anderen Zusammenhang schon mal gesagt, es gibt so eine Bewegung da draußen, die mir sehr gegen den Strich geht. Nicht, weil es sie gibt, sondern weil sie eigentlich ein völlig falsches Bild erzeugt, der Realität erzeugt, nämlich das Motto MeTime. MeTime ist der größte Beschiss auf der Ebene einer Partnerschaft, die wirklich die seinesgleichen sucht. Weil so viel MeTime wie jeder, der in einer glücklichen oder unglücklichen Beziehung steckt, hat, kann man sich gar nicht ausmalen. Und deshalb ist das Thema, deshalb muss man das M umdrehen und aus MeTime viel häufiger WeTime machen. Weil erstens lernt man dann den Partner oder die Partnerin viel besser kennen. Also selbst Leute, also hört sich jetzt mal komisch an, ich weiß ja nicht, wie lange unsere Beziehung gehen wird, das weiß nur der liebe Gott. Aber ich bin jetzt dieses Jahr im Juni, also Richtung, genau, Mitte des Jahres, 24 Jahre mit meiner Frau zusammen, noch nicht so lange verheiratet, aber 24 Jahre sind wir zusammen. Und wenn wir mal Tage haben, und die schönsten sind tatsächlich Urlaubstage, warum? weil ich im Urlaub, ich weiß auch nicht, ob es für sie gilt, ich glaube schon, aber ich gucke jetzt erstmal nur aus meiner Uhr und aus meinem Fenster. Im Urlaub habe ich weitestgehend keine äußeren Einflüsse. Also Job, Freunde, Bekannte, Eltern, Brüder oder was auch immer. Das heißt, ich kann mich relativ, also außer ich lasse es in meinem Kopf nicht zu, aber ich kann mich relativ lange und intensiv mit meiner Frau und mit meinen Kindern beschäftigen. Und nach all dieser Zeit, nach 24 Jahren, lerne ich immer neue Facetten bei meiner Frau kennen. Warum? Weil ich fokussiert bin. Gibt es Momente, das ist völlig normal, wo ich der Meinung bin, ach, guck mal, hier könnte ich mich mal kurz abseilen und gehe mal den anderen Weg da rein oder in ein anderes Geschäft, dann gucke ich mal nach Sachen für mich oder dann habe ich mal kurz eine Auszeit, was immer das auch, das ist völlig normal, das macht sie ja auch. Mhm. Aber je intensiver und der Tag ergibt das gar nicht, der normale Alltag gibt dir nicht die Möglichkeit, deinen Partner oder deine Partnerin intensiver kennenzulernen. Umso wichtiger sind die Zeiten, die du bewusst mit Partner, / Partnerin verbindest und verbringst. Und deshalb kann ich nur jedem empfehlen, der das Gefühl hat, von seinem Partner eingeengt zu werden, einmal bitte, von mir aus auch chronologisch, seinen Tag abzuarbeiten, um mal zu sehen, wie wenig Zeit wir eigentlich mit den liebsten und wichtigsten Leuten in unserem Leben verbringen. Und das gilt übrigens auch für geschäftliche Beziehungen. Deshalb habe ich es am Anfang gesagt. Man kann zusammen ein Geschäft führen. Das bedeutet aber nicht, dass man permanent Kontakt hat, weil Geschäftsführer A ist dort, Geschäftsführer B ist an einem anderen Standort. Das heißt, es findet nur Kommunikation statt, wenn es sein muss. Aber wenn diese Kommunikation stattfindet, dann muss sie eigentlich gelebt werden. Gelebt. Und nicht, oh, da, was meint er denn da in der E-Mail? Meint er das persönlich oder meint er das eher witzig und so weiter und so fort? Und deshalb sind diese ganzen, und deshalb merke ich ja, wenn wir uns auf die Folgen vorbereiten, wie viel Hashtags in Anführungsstrichen du konfrontiert wirst. Freiheitsverlust, Angst vor Verletzung, Angst vor Überforderung, Angst vor Erwartung, Angst vor Verantwortung. Leute, das sind Dinge, mit denen man groß wird. Da wird man richtig groß. Emotional, partnerschaftlich, beziehungstechnisch, geschäftlich. Da wird man richtig groß. Angst vor diesen Dingen bedeutet, man bleibt klein. Angst vor diesen Dingen bedeutet, man wird mittelmäßig. Und deshalb ist es umso wichtiger, sich nicht mit Deaktivierungsstrategien zu beschäftigen. Wie kann ich einen Fehler beim Partner suchen? Ah, nach 30 Jahren ist mir aufgefallen, der Knallkopf schnarcht. Das geht nicht mehr. Das habe ich 30 Jahre ertragen, jetzt ertrage ich das nicht mehr. Oder mit körperlichem Rückzug zu arbeiten. Zu sagen, na, das ist ja kein Problem. Dann sehen wir uns matratzentechnisch halt nur noch einmal im Monat. Nochmal, kann ich nur vorwarnen. Wir haben eine Folge darüber gemacht. Das ist das fünfte Element. Wasser, Feuer, Luft, Erde, Matratze. Ja, ich kann nur davor warnen. Aber das sind alles Dinge, mit denen man, wenn man sich mit partnerschaftlichen Dingen auseinandersetzt, wenn man googelt, wenn man ChatGPT fragt, wird man mit diesen Floskeln attackiert. Das darf man nicht zulassen. Man darf sich nicht mit elektronischen, mit digitalen Personen der lebhaften, realen Welt entziehen lassen. Und deshalb muss ich, wenn man Beziehungsangst oder Bindungsangst hat, dann darf man die nicht beim Partner suchen. Sondern die Angst ist in einem selber begründet. Also muss man sich selber hinterfragen, nicht den Partner. Auch wenn er angeblich klammert, auch wenn er angeblich mehr Verantwortung will. Das sind alles Dinge, die sind in einer normalen, in einer gesunden Beziehung völlig normal. Entschuldigung, war ein bisschen monologartig, aber ich musste mich da gerade so ein bisschen reinsteigern.
Nee, aber es deckt sich ja in vielerlei Hinsicht auch mit dem, was ich vorher mit Psychologen besprochen habe. Es waren insgesamt 3 kurze Interviews, die ich hier oder Telefonate, die ich geführt habe. Und das Deckungsgleiche, sehr vieles mit dabei, was du auch gerade gesagt hast. Ich glaube, das passt auch so ein bisschen zur letzten Folge, dass Menschen sich natürlich dann versuchen zu informieren und dann landest du dann wo auch immer, je nachdem, wie gut SEO funktioniert bei einem Experten, der es vielleicht dann doch nicht ganz so gut einordnen kann. Denn und das ist, glaube ich, irgendwie schon auch ganz krass. Das ist auch ein bisschen eine Schnittmenge bei all den 3 Psychologen, die ich befragt habe, dass sich in der Praxis schon auch zeigt. Also was wirklich verbindet, ist nicht unbedingt die Analyse, sondern, und das fand ich ein sehr starkes Wort oder einen starken Satz, das Erleben von Respekt und auch das Gefühl, nicht bearbeitet werden zu müssen, anders sein zu dürfen, ohne erklärt zu werden. Das gilt für die Seite des Beziehungsängstlichen quasi, ja. Und das bedeutet dann wiederum neugierig nachfragen, ohne auf eine bestimmte Antwort zu warten, wenn man fragt, so, worum geht's denn eigentlich? Also warum hast du denn eigentlich diese Beziehungsangst? Genauso Raum zu lassen, ohne den dann auch sofort füllen zu wollen. Oder auch zuhören, ohne innerlich schon zu wissen, was dahinter steckt. Und das bedeutet ja eins. Also, wenn wir uns auf so jemanden einlassen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Also, ist das jetzt ein Beziehungspartner? Und wir entscheiden uns ganz proaktiv dafür, wir wollen weiterhin mit diesen Menschen zusammen sein. Dann bedeutet das Raum lassen. Dann bedeutet das wirklich zuhören. Dann bedeutet das, ohne Druck, erstmal einfach auch nur da zu sein. Das ist bei einem Geschäftspartner ganz genauso, wenn man das weitermachen möchte. Wenn man zum Schluss kommt, ja, der ist mir aber so wichtig und der ist qualitativ vielleicht einfach auch so gut, dass ich den irgendwie einfach auch gerne weiterhin bei mir hätte. Denn, und das fand ich interessant, das sagten mir irgendwie alle 3 unisono, es ist durchaus möglich, mit jemandem zusammenzuleben, der Beziehungsangst hat. Es ist nur ungefähr wie bei einem Hund aus dem Tierheim. Du brauchst ungleich länger. Ja, du lachst, aber es ist das. Ich muss da auch lachen, weil ich auch so Viecher habe. aber du musst einfach den Raum lassen, einfach das Vertrauen aufgebaut werden kann und das eben nicht geflüchtet werden muss. Deshalb übrigens, und das fand ich wiederum auch ganz interessant, gab es einen, der gesagt hat, deshalb biete ich unter anderem gerade für diese Menschen mit Beziehungsangst Seminare an mit Pferden. Weil Pferde Fluchttiere sind. Bevor sie dir überhaupt vertrauen, ist erstmal der Impuls, ich muss rennen. Ich muss hier weg. Darauf ist ihr gesamtes Wesen angelegt. Wenn ein Pferd Vertrauen fasst, braucht das Zeit. Braucht das Raum. Braucht das eine individuelle Ansprache, braucht das sehr viel Feingefühl, obwohl es so ein großes Tier ist. Und deshalb sagt der eine oder andere Therapeut, ich mache das einfach in einem Gestüt zum Beispiel. Oder ich mache das im Dialog, also am lebenden Objekt, am Pferd selber. Weil vielen Menschen dann auch erst klar wird, dass sie gar nicht flüchten müssen. Also dieses Pferd, dieses gewaltige Tier mit 400 bis 600 Kilo, das eigentlich darauf gepolt ist, in jeder Sekunde seines Lebens Flucht, Angst, ciao. Wenn du das schaffst, das bei dir zu behalten, dann Vertrauen aufzubauen, und das gilt gerade für die, die Beziehungsangst haben, ist das ein riesen Erfolgserlebnis. Es gibt dir etwas zurück, es bleibt nämlich bei dir. Und es signalisiert dir, ach guck mal, cool, es kann nämlich lernen, obwohl das gegen seine DNA ist, ich muss gar nicht hier weg. Ist ganz angenehm. Da krieg ich immer mal eine Karotte und ich krieg die Hufen ausgekratzt und ab und zu reitet mal jemand auf mir, gut, okay. Aber ansonsten bin ich ganz gut versorgt. Und ansonsten ist der Mensch gar nicht so doof. Fand ich einen spannenden Ansatz in jedem Fall. Jetzt wissen wir natürlich, dass es Reittherapien gibt, ist noch ein Nöcher, ja, für Autismus, gerade bei Kindern und so weiter und so fort. Therapeutisches Reiten. Darum geht es aber gar nicht, sondern es geht nicht um das aktive Reiten, sondern es geht eher um um Beziehungsarbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Und das fand ich wiederum eine sehr, sehr schöne Art. Und das funktioniert eben nur, wenn man sich Raum lässt. Und das ist sowas, was ich unheimlich schwer finde. Weil Raum zu lassen ohne Kompromisse. Und zu sagen, okay, ich lasse mich auf diesen Groove ein, auch wenn es nicht meiner ist. Und ich lasse es zu, dass ich die Geschwindigkeit des anderen mitgehe. Weil der mir so wichtig ist, egal nochmal, ob Geschäftsbeziehungen, rein freundschaftliche oder Liebesbeziehungen, weil er mir so wichtig ist.
Aber das mit dem Beispiel der Tiere ist natürlich wiederum ein sehr schönes Beispiel, das zeigt, wie der Mensch in Zusammenarbeit und in einer Beziehung mit einem Tier eben funktionieren kann. Ne, allein schon, wenn man das, was mir zum Beispiel schwer gefallen ist am Anfang, habe ich ja hier erzählt und du weißt es ja auch, wir haben ja zwischenzeitlich dann irgendwann mal eine Katze bekommen. Am Anfang nur zu Hause, dann die ersten Male so mit der Leine raus. Und dann haben irgendwann meine Frau, die dann Gott sei Dank in diesen Dingen das Zepter übernimmt, wenn es um wichtige Dinge des Lebens geht, hat dann irgendwann gesagt, pass auf, wir müssen den zum, der muss frei sein, der muss laufen können. Ne? Ja, habe ich gesagt, der kommt nie zurück. Der geht einmal, der kommt nie zurück. Doch, auf jeden Fall. Aber anders wird's nicht funktionieren. Dann ist dieses Tier irgendwann dann los. Und ich natürlich, und jetzt muss man dazu sagen, ich bin jetzt kein großer Tierfreund. Also, ne? Also, ich mag Tiere. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, oh, und da ist er wieder, der YOLO, und oh, komm mal her und so, ne? So bin ich nicht. Aber der ist los. Und dann habe ich natürlich gedacht, alles klar, das war's. Du kommst abends nach Hause, da musst du alle trösten. Deine Frau, die Kinder, die heulen Rotz und Wasser, weil YOLO nicht gekommen ist. In der Zwischenzeit, wo ich Holzkopf mir diese Dinge vorgestellt habe, ist natürlich YOLO mehrmals rein und raus. Hat Fressen geholt, ist dann wieder weg, war pissen, ist dann wieder zurückgekommen und so weiter und so fort. Und das ist jetzt das Spannende, der wurde immer umgänglicher. Ist ja klar, der war gefangen, mehr oder weniger im Haus, wollte raus, hat aber gemerkt, ah, Moment, da kriege ich nicht nur eine Karotte, sondern da kriege ich auch noch Sheba und noch ein bisschen Knusper und so. Und die ab und zu streicheln die mich und kraulen mich und es ist ja auch schön warm. Aber am Ende wollte das Tier eben auch seine Freiheit. Also, was ist passiert? Rein, raus, manchmal hinten aus dem Garten rein, vorne durch die Hauseingangstür wieder raus und umgekehrt. Und ich habe natürlich dann gelernt, wunderbar. Lass doch jeden so, wie er will und auch mit seinem entsprechenden Tempo, mit seinem Rhythmus. Und am Ende des Tages haben sich etwas oberflächlich formuliert. Am Ende hat das allen gut getan und alle haben sich lieb. Und das fällt uns interessanterweise mit dem Tier Mensch unheimlich schwer. Ja, und was bei den Tieren natürlich auf der einen Seite wichtig ist, gerade beim Thema Pferde, obwohl ich jetzt natürlich überhaupt kein Pferde-Experte bin, aber ich meine, wenn man bedenkt, wie man Pferde halten muss und wie sich Pferde bewegen und so weiter, ist natürlich so, dass ein Pferd auch Freiheit benötigt, aber gleichzeitig auch das Gefühl, wenn es zum Mensch oder auch dann am Abend in den Stall gestellt wird, Sicherheit, also weiß, am nächsten Tag kommt wieder jemand, ich kann mich auf diese Person verlassen und so weiter und so fort. Und deshalb, wenn man Bindungsangst hat, dann beginnt, wenn man das mal zusammenfassen darf, beginnt Heilung dort, wo man lernt, dass Sicherheit und Freiheit in einer Beziehung gleichzeitig existieren können. Und dann ist es auch zwischenmenschlich einfach.
Es gibt, glaube ich, kein besseres Schlusswort an dieser Stelle.
War schon fast poetisch, ne?
Ja.
Wir haben poetisch begonnen.
Auf jeden Fall auch.
Ja. Und hören poetisch auf. Aber ich glaube, ich werde dafür keinen Literaturnobelpreis bekommen.
Wer weiß du? Also wenn man dem ganzen Raum gibt, könnte sein, dass da noch was hinterherkommt.
Ich schreibe mal ein Buch.
Lieber Burak, ich danke dir sehr für einen schönen Diskurs zu diesem Thema und vor allen Dingen zum Thema Beziehungsangst und die ganzen Facetten, die wir jetzt nochmal versucht haben, abzubilden. Und ich wünsche euch da draußen ein schönes Wochenende, hört weiter zu. Oder auch mal eine alte Folge. Wir haben wirklich tolle Sachen dabei gehabt, ob es um das Thema Angst von, beziehungsweise doch, ja, Angstverantwortung von Geschäftsführern, zum Beispiel von CEOs geht oder wir haben, glaube ich, jede Menge gute Themen, die man sich nochmal reinzieht.
Zeitlos. Wir haben auch vor allen Dingen, das sieht man ja, wir haben ja Dinge angesprochen, die auf einmal jetzt brutal aktuell sind, ne? Und wir haben es schon vorher angesprochen. Also es ist schon, ich muss auch manchmal schmunzeln, wenn ich die Folgen so durchgehe, einfach nur vom, wie nennt man das, Thumbnail? Oder wie ein Thumbnail, wie nennt man das da? Also früher hat man gesagt, wie gesagt, Überschrift. Überschrift. Und deshalb finde ich es immer noch sehr spannend und gerne reinhören, gerne weiterempfehlen. Wir merken immer mal wieder, wenn der ein oder andere sagt, ich habe das mal meinem X empfohlen oder meinem Y, wie sich die Leute darüber freuen. Also das Schöne ist, nicht neidisch sein, nicht geizig vor allen Dingen sein, uns gerne weiterempfehlen, weil wir haben noch Platz für mehrere Ohren.
So sieht's aus. Oder einfach mal ein Like da lassen. Freut uns auch. Bis nächste Woche.
Bis dann, bis bald. Schönes Wochenende.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.